Deutschlandfunk. Der Tag.
Bitte nicht sofort abschalten, ja? Danke, auch wenn es jetzt hier um den Brexit geht. Ist ja so ein Thema, von dem man weiß, ist super wichtig, hängt total viel dran. Und trotzdem möchte man am liebsten eigentlich erst wieder was darüber hören, wenn das Hin und Her dann endlich mal aufgehört hat.
We are in the middle of a Brexit madness and it's extremely sad.
This is disastrous.
Despite the madness of Brexit, I still believe the common sense might prevail.
Ja, schön wäre das, wenn sich der gesunde Menschenverstand da mal durchsetzen würde. Aber da sieht es ja ehrlich gesagt im Moment nicht nach aus. Auch weil es Anheizer wie Nigel Farage von der Brexit-Partei gibt, die schon ganz gut wissen, wie sie die Briten hinter sich und ihren Brexit-No-Deal-Ideen versammeln. Wie schafft er das? Und glaubt er eigentlich wirklich, dass der Austritt ohne Abkommen so gut für Großbritannien ist? Frage ich einen, der ihn gerade getroffen hat. Und dann möchte ich gleich mal ausnahmsweise drüber sprechen, was ich am Wochenende so gemacht habe. Da war ich nämlich hier im Sender freiwillig und zur Abwechslung mal nicht alleine im Studio, sondern hier war richtig Rambazamba. Hörer in the house beim Tag der offenen Tür hier bei uns beim Deutschlandradio, um sich gegenseitig besser kennenzulernen. Also wir Radionasen und diejenigen, die mir jeden Tag was beim Zähneputzen, Frühstücken oder auf dem Weg in den Feierabend erzählen, warum das echt ziemlich wichtig ist. Der Tag am 23. September 2019. Mit Sarah, Radiogesicht Zerback. Hallo. Kurz mal im Kalender zurückgeblättert auf den 23. Juni 2016. Da haben die Briten für den Brexit gestimmt. Wir erinnern uns. Und zwar ohne echten Plan, was das heißt und wie es dann weitergehen soll. Wie wir wissen, gibt es diesen Plan bis heute nicht. Zumindest keinen, auf den sich alle Beteiligten einigen können. In London und in Brüssel. Zu viele Horrorszenarien kursieren da rund um die Wirtschaft, zum Beispiel um Isolation, neue Grenzkonflikte auch, das Ende von Europa sogar. Und dann gibt es eben auch auf der anderen Seite die, die das alles für Mumpitz halten und sich dafür ins Zeug legen, dass die Briten endlich Tschüss EU sagen. In der allerersten Reihe steht da schon gefühlt seit Ewigkeiten Nigel Farage, der Vorsitzende der britischen Brexit-Partei. Relativ neu gegründet wurde die. Und den hat mein Kollege Friedbert Meurer jetzt getroffen, um ihm mal so persönlich auf den Zahn zu fühlen. Hallo Friedbert, grüß dich.
Ja, hallo Sarah, grüße dich.
Also Nigel Farage, der hat ja seit Jahren nichts anderes zu tun, als für den Brexit zu trommeln. Der muss da doch wirklich, wirklich hinterstehen, oder? So richtig für brennen. Merkt man ihm das an, dass es das ist, was ihn da so treibt, Friedbert?
Also er macht das seit 25 Jahren, das ist bei ihm Fleisch und Blut, das ist seine Motivation. Dann sagt er auch, er ist in die Politik gegangen, um Dinge zu verändern, nicht um irgendwelche Pöstchen zu kriegen und so.
Ist das glaubwürdig?
Ich weiß es nicht. Ich denke mir manchmal, der Tag, an den der Brexit kommt, ist ein schlechter Tag für Nigel Farage. Schon an dem Referendumtag vor 3 Jahren ist UKIP derart die Luft rausgenommen worden, diese Partei implodierte. Also ob Nigel Farage nach dem Brexit noch so durch die Lande ziehen kann, wie der das im Moment tun kann und ja, seine Anhänger schon begeistern kann. Ich weiß es nicht. Klar wird er den Brexit haben wollen, wenn man das 25 Jahre lang betrieben hat. Aber ich glaube, es treibt ihn auch irgendwas anderes noch an.
Was glaubst du da? Also glaubst du schon einfach dieses persönliche Ego, dann doch Posten oder so? Da fühlte er sich ja ziemlich missverstanden, als du ihn auch danach gefragt hast, ne, im Interview.
Ja, ich denke mir einfach, er ist 1992 aus den Konservativen ausgetreten wegen des Vertrags von Maastricht. Und ich glaube, damit ist er ein bisschen zum Outlaw geworden, zum Außenseiter. Mhm. Und ich denke mir, er will es allen zeigen, dass er was drauf hat, dass er was kann und der Mann kann auch etwas.
Ach, das ist interessant, dass du das sagst, ja, weil der wird ja wirklich auch, das wird sich ja viel über ihn lustig gemacht, ne, über seine Auftritte und so, kurioser Typ und so. Hast du ihn da anders erlebt?
Ich muss ehrlich sagen, ich finde Politiker interessant, ich will es mal so sagen, die einfach spannend reden können. Boris Johnson gehört dazu, Nigel Farage gehört dazu, die nicht so verschwurbelt daherreden, die kein Soziologendeutsch daherreden, das ist ja alles richtig, aber ich kann mit Soziologendeutsch, kann ich nicht die breite Masse, die Öffentlichkeit, die Wählerinnen und die Wähler erreichen. Medienprofi, genial, die Länge der Antworten, nicht zu lang, nicht zu kurz. Man kann mit ihm ein bisschen ins Sparring gehen, man kann ihn auch ein bisschen attackieren.
Da lässt
und
er sich
locken,
drauf ein.
Sagen,
so. Mhm.
Ja, ja, klar, weil er natürlich, er hat doch alles, all diese Fragen hat er schon 50 Mal gehört, die Vorwürfe gegen ihn, und er weiß genau, was er dagegen zu feuern hat. Und im Zweifelsfall, wenn gar nichts mehr hilft, an einer Stelle hat er gesagt, ja, das ist das Establishment, die Angstmacherei, das jetzt, dann holt er diese Nummer heraus. Ja, ich glaube, das trifft es aber, dass er eben nicht zum Establishment gehört. Dass er ein bisschen ausgestoßen ist und deswegen attackiert er das sogenannte Establishment.
Das glaubst du also, das fasst ihn schon auch so ein bisschen persönlich an, dass er da so angegriffen wird.
Er erlebt ja in gewisser Weise ein Déjà-vu jetzt. Vor 3 Jahren bei dem Wahlkampf, vor dem Referendum, 3,5 Jahre ist es her, hat er ja eine eigene Kampagne gehabt, Leave EU, und Vote Leave war die Kampagne von Boris Johnson. Und Boris Johnson und sein Berater Dominic Cummings, der diese ganze Kampagne geleitet hat, die haben gesagt, mit dem Farage machen wir nichts. Der schadet uns nur. Der soll seinen Schmutz machen und wir machen so eine saubere Kampagne, Take Back Control. Das hat Farage total geärgert, dass er da weggeblockt wurde. Und Déjà-vu bedeutet, dass er jetzt, wenn es Neuwahlen gibt, wenn es sie geben sollte im November oder Dezember, er bettelt ja geradezu darum, dass Boris Johnson da mit ihm nicht eine Koalition macht, aber Absprachen macht von Wahlkreis zu Wahlkreis. Johnson und Cummings lassen ihn wieder abtropfen und sagen, machen wir nicht, wir wollen dich platt machen. Wir wollen alleine alle Wahlkreise gewinnen und mit dir geben wir uns nicht ab. Also wieder muss er das einstecken, dass er abgewiesen wird.
Die beiden kloppen sich ja quasi so ein bisschen um den Titel, wer ist Mr. Brexit, ne? Wer macht denn da das Rennen?
Ja, ich denke, ich würde sagen, das Rennen macht Boris Johnson. Ich gehöre zu denen, die ein bisschen optimistisch sind, dass er es tatsächlich schaffen wird, noch mit der EU einen Deal zu machen und es tatsächlich dann damit schaffen würde, am 31. Oktober aus der EU rauszugehen. Ich glaube nach wie vor, Boris Johnson veranstaltet eine Menge Theaterdonner. Er spielt den großen Populisten. So wird er ja in Deutschland gesehen. Der Populist hier ist Nigel Farage. Boris Johnson ist das nur zu teilen.
Aber der Farage, so habe ich ihn im Interview verstanden, würde jetzt nicht unbedingt eine Wette darauf abschließen, dass das klappt mit dem Brexit zum 31. Oktober, oder?
Nein, er rechnet damit, dass es nicht klappt zum 31. Oktober. Und da sage ich, da ist auch Wunschdenken dabei. Er gönnt es Boris Johnson nicht. Es ist doch für Boris Johnson eine Schmach, wenn Großbritannien nicht am 31. Oktober die EU verlässt. So wie Johnson das ständig gesagt hat. Unbedingt, auf jeden Fall, keine Frage. Ich werde keine weitere Verlängerung beantragen. Da lacht sich doch Nigel Farage ins Fäustchen.
Ist ja aber interessant,
dass es nicht klappt.
Aber das ist doch interessant, weil einerseits sagst du, der brennt so für den Brexit, aber dann ist es ihm dann doch wieder lieber, wenn der politische Gegner irgendwie verliert.
Ja, das sind zwei Brexit-Parteien. Die Konservativen sind jetzt eine Brexit-Partei und die Brexit-Partei ist sowieso eine Brexit-Partei. Und die sagen, wir sind die einzig wahre Brexit-Partei. Und der Johnson, der ist zu lau, der will den Vertrag mit der EU. Und jeder Vertrag mit der EU ist nur eine Falle. Er ist der echte Brexiteer und nicht Boris Johnson.
Aber jetzt kennt ja Farage, du hast es gerade gesagt, er kennt ja auch die ganzen Argumente gegen den No-Deal vor allem. Also dagegen, dass Großbritannien die EU ohne Vertrag verlässt. Da gibt es so viele Warnungen aus der Wirtschaft natürlich allen voran, wie schlecht das vor allem eben für Großbritannien sein wird. Wie argumentiert der denn dagegen?
Immer mit dieser Nummer, alles nur Angstmacherei. Das Establishment, dieses Papier der Regierung, Operation Goldammer, das ist doch alles, uns haben irgendwelche Beamtenschnösel aufgeschrieben, die nur Angst und Bange machen wollen. Ich denke aber, im Kern ist es so, dass Nigel Farage wahrscheinlich sehr wohl weiß, dass das Risiko riesengroß ist. Aber er steht doch nicht in der Verantwortung. Und er wird diese Verantwortung auch nicht übernehmen müssen. Die Brexit-Partei hat bei der Europawahl 30% bekommen.
Stärkste
mit
Kraft,
dem Wahlrecht.
Ne?
Ja. Stärkste Kraft, stärkste Partei mit weitem Abstand. Und es kann passieren, dass sie kein einziges Unterhausmandat kriegen oder nur ein paar. Also, da wird er doch vom Podest gewaltig herunterkommen, tippe ich.
Die haben also wahnsinnig abgeräumt bei der Europawahl. Dabei, wir haben da auch vorher drüber gesprochen, die hatten ja nicht mal ein Programm, also die Brexit-Partei. Haben sie mittlerweile eins?
Nicht, dass ich wüsste. Und ich war ja gestern bei einer Veranstaltung, ja, es war eigentlich eine Wahlkampfveranstaltung, obwohl wir noch gar keinen Wahlkampf haben, in Exeter, im ganzen Südwesten, schon Richtung Cornwall. Und da sind seine enge Anhänger, nicht hier in London, aber eigentlich überall außerhalb von London. Die Halle war ziemlich voll, jede Menge Leute, total begeistert. Die werden schon von den Vorrednern aufgeputscht. Und dann kommt Nigel Farage mit Triumphmusik rein und dann geht's so richtig los und er hämmert seine Botschaften ins Publikum. Da fühlt er sich wohl wie ein Fisch im Wasser. Er hat da viele Anhänger und für die kommt er absolut authentisch rüber.
Tja, gut, wenn das Rezept aufgeht, ja, dann wenn es so einfach ist ohne Programm und ja, ohne in der Verantwortung.
Ja, das Programm ist der Brexit. Der Brexit ist halt hier, man kann zu Recht sagen, Klimaschutz ist wichtiger, Gesundheitspolitik ist wichtiger, ja, aber hier ist im Moment der Brexit am wichtigsten. Es hilft ja alles nichts und es muss endlich gelöst werden und deswegen kann man mit diesem einen einzigen singulären Punkt, kann man hier Wahlkampf führen und kann dann immer wieder sagen, wenn wir unabhängig sind, da werden wir wirtschaftlich erfolgreich sein und da wird alles wunderbar werden.
Ja, wir werden sehen, ob das so stimmt. Friedbert, danke auf jeden Fall dafür. Und ja, gut, dass du den Mann mal vors Mikrofon bekommen hast. Ist ja auch nicht alle Tage so. War es eigentlich schwer?
Es war ein bisschen Zufall dabei. Es ist grundsätzlich schwer hier für unsere Auslandskorrespondenten, ich sag mal namhafte englische Politiker zu interviewen. Ich habe in der Vergangenheit öfter mal was über UKIP gemacht, weil ich einfach wissen wollte oder behaupte, die Brexiteers, weil ehrlich gesagt, ich finde das spannend zu lernen, wie die ticken, habe da aber ein paar Kontakte gewonnen und bekam vor einer Woche etwa eine Mail, ob ich nicht zu dieser Wahlkampfveranstaltung kommen will. Es gäbe eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass ich 10 Minuten lang mit Nigel Farage reden kann. Und da habe ich mir gedacht, auf nach Exeter und es hat geklappt.
Ja, super, weil normalerweise reden die halt dann lieber mit der heimischen Presse, ne? Das liegt denen dann näher sozusagen.
Es liegt denen näher, weil es ihnen nichts bringt, mit Auslandskorrespondenten zu reden, lieber sogar mit einer Lokalzeitung, wenn es um einen Wahlkreis geht. Mhm. Ein bisschen denke ich mir natürlich auch die anderen Auslandskollegen, wir reden ja die ganze Zeit darüber, es ist auch ein bisschen schon dieses Inseldenken. Briten interessieren sich, Engländer interessieren sich nicht wirklich, was andere über sie denken. Wir Deutsche denken immer, wir wollen wissen, was die anderen über uns denken. Die Briten, denen ist das egal, jetzt mal ganz platt gesagt.
Kann man sich ja vielleicht manchmal auch eine Scheibe von abschneiden. Also Friedbert, danke dir fürs Gespräch und ja, bis zum nächsten Mal.
Ja, danke schön. Schöne Grüße. Tschüss.
Ach so, und ja, PS, das Interview von Friedbert Meurer mit Nigel Farage, das kann man sich natürlich auch anhören in voller Länge und Schönheit und zwar auf deutschlandfunk.de. Wir sind ja hier beim Radio quasi, auch wenn wir es Podcast nennen. Ich spiele mal ein Audio-Element ab.
Deutschlandfunk Kultur.
Deutschlandfunk Nova.
Deutschlandfunk.
So hat sich das am Sonntag angehört, um Punkt 11 Uhr hier bei uns im Funkhaus auf dem Kölner Raderberg. Das war sozusagen das Startsignal für den Tag der offenen Tür des Deutschlandradios. Da konnten alle kommen, waren alle eingeladen, die sich das Ganze hier schon mal aus der Nähe anschauen wollten, wie wir eigentlich so Radio machen. Also Blick hinter die Kulissen und viel Programm. Viele Kolleginnen und Kollegen waren hier, um zu erzählen, was sie hier eigentlich so den ganzen Tag beruflich machen. Und wir waren auch dabei. Mit wir meine ich Sonja Meschkat und mich, Kollegin von Deutschlandfunk Nova. Wir beide standen hier ein paar Stündchen zusammen auf der Bühne im Kammermusiksaal und haben das Ganze moderiert. Hat Spaß gemacht, oder Sonja?
Ja, das war wirklich ein schöner Tag. Und ich meine, wir hatten ja auch was zu feiern. 25 Jahre Geburtstag vom Deutschlandradio. Also ein richtig schönes Jubiläum haben wir hier gefeiert. Bei uns in Köln im Deutschlandfunk mit allen drei Programmen. Also Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur, Deutschlandfunk Nova. Das alles zusammen ist ja das Deutschlandradio. Ja, und es war ein Tag mit wahnsinnig vielen Eindrücken. Mit sehr, 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 sehr vielen Besuchern. Mit vielen Gesprächen und ich hatte den Eindruck, es hat so eine gewisse Neugier bestanden auf beiden Seiten. Also die Hörer und Hörerinnen natürlich wollten wissen, was arbeiten da eigentlich für Menschen beim Radio?
Was sind das für Radiogesichter?
Genau, kann ich die was fragen? Und auf der anderen Seite auch eine Neugier von unserer Seite aus. So, was wollen denn eigentlich unsere Hörer? Was haben die für Fragen an uns? Und wie können wir da eigentlich gegenseitig gut in einen Dialog kommen?
Ja, das ist ja schon eher so eine einseitige One-Way-Kommunikation, die wir hier so machen. Wir sitzen ja meistens hier irgendwie in Köln oder Berlin eben, die Kolleginnen und Kollegen auch im Studio. Und dann sieht man halt nicht, für wen man so sendet. Ich fand das dann schon mal spannend, auch so face-to-face einfach mal zu sehen, wer hört uns überhaupt, ne?
Ja, das ist richtig. Im Studio ist man ja in der Regel alleine. Manchmal kommt noch ein Kollege, Kollegin dazu, um irgendwie ein Gespräch zu führen. Aber man sieht ja eben nicht direkt, wer einem da eigentlich zuhört. Und eigentlich ist man ja immer ganz nah dran an den Leuten. Viele Leute haben Radio in der Küche stehen oder im Wohnzimmer oder im Schlafzimmer. Und die haben uns so ganz nah bei sich. Aber eigentlich wissen wir gar nicht so ganz genau, wer hört uns jetzt konkret zu? Und gestern war wirklich so der Moment der Kontaktaufnahme. Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach UFO und irgendwie nach Alien, aber ich meine das wirklich positiv, genau. Wirklich, dass ich hatte einfach das Gefühl, es war eine ganz offene Atmosphäre beim Tag der offenen Tür. Und die Leute hatten wirklich ein echtes, ein wahrhaftiges Interesse zu wissen, wie arbeitet ihr beim Radio?
Und das waren ja auch echt ganz unterschiedliche Leute, ne? Also wenn wir jetzt nochmal Revue passieren lassen, wer da so alles kam, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, weil wir wissen, Hörergruppe gerade beim Deutschlandfunk, jetzt so beim ältesten der Programme, ist ja eher so 55, 60, ne? So in der Kategorie. Es waren wahnsinnig viele junge Menschen auch da, ne?
Kinder, auch ganz viele Kinder, das fand ich toll.
Ja. Und dann, ich meine, ihr bei Deutschlandfunk Nova, ihr habt natürlich sowieso eine jüngere Zielgruppe, aber ja, das hat man eben gemerkt. Auch jüngere Menschen hören den Deutschlandfunk, fand ich irgendwie auch ganz angenehm, dass das so durchmischt war, ne? Und die kamen ja auch wirklich von überall her.
Ja, einen hatten wir bei uns im Kammermusiksaal, wo wir moderiert haben. Da war ein Hörer, der sich noch gemeldet hatte, der ist extra aus Nürnberg angereist. Ich glaube, es waren aber auch Leute noch dabei aus München, Paare, die ganz bewusst gesagt haben, da ist der Tag der offenen Tür, machen wir uns ein schönes Pärchenwochenende in Köln und dann fahren wir noch zum Raderberg und gucken mal, was da so alles geht an dem Tag.
Sogar aus Rotterdam, das war das Rotterdam. Weiteste, was ich kenne, das fand ich auch krass. Ja. Gut, jetzt kann man sich also irgendwie denken, das sind vielleicht eher... Ja, dann doch diejenigen, die uns sowieso hören, die kommen. Ne? Also wer sich so viel Mühe macht, der ist jetzt wahrscheinlich irgendwie Hörer oder dem Deutschlandfunk und seinen drei Programmen, dem Deutschlandradio und seinen drei Programmen irgendwie gewogen. Aber so ein bisschen kritische Nachfragen gab es auch zwischendurch.
Das fand ich aber auch ehrlich gesagt gut. Also ich fände das seltsam an so einem Tag, wenn man die ganze Zeit nur hören würde, ihr macht da ein super Programm.
Kann man auch nicht ernst nehmen, ne?
Doch, das kann man ernst nehmen, finde ich. Das haben wir ja auch gehört. Das war toll natürlich auf der einen Seite, wenn man so ein ganz direktes Lob eben einfach mal zu hören bekommt. Andererseits denke ich, dieses vielfältige Programm, was wir machen, von den Nachrichten angefangen über Reportagen, Beiträge, Interviews, Kollegengespräche und so weiter und so fort, es ist doch völlig normal, dass es da Kritik gibt. Ich finde aber, die Kritik, die es gestern gab, hat einen quantitativ großen Unterschied zu dem, was wir vielleicht eben auch manchmal bei uns auf den Facebook-Seiten oder über Twitter oder auf anderen sozialen Medien lesen können. Ich hatte den Eindruck, da findet immer noch ein Dialog statt, ein Diskurs. Mhm. Auch wenn es Kritik gibt, ja, auch berechtigte Kritik.
Wir wollen ja auch kritische Hörer, ne? Also genau. Wir machen ja auch kritisches Radio.
Genau, so ist es. Und ich finde aber wirklich, das ist nochmal was anderes. Dann steht dir jemand gegenüber, der guckt dich an, der trägt seine Kritik vor. Man sieht die Körpersprache, wie der so drauf ist. Und das fand ich gestern gut, dass das so unmittelbar gewesen ist.
Ja, und die sehen auch von uns, wie wir reagieren. Ja, ne? Also, dass man das irgendwie auch ernst nimmt und jetzt nicht, dass irgendwie irgendwo im Nirvana verschwindet, wenn man mal so eine Hörermail schreibt oder so, sondern da ist jemand, der wirklich zum Anfassen da sozusagen und sich dieser Kritik auch stellt.
Ja, und da ist eben ein Mensch, der vielleicht eben auch einfach mal einen Fehler macht, was falsch ausspricht,
absolut,
vielleicht auch mal eine falsche Zahl nennt.
Absolut.
Ja,
das passiert eben auch. Ja, genau. Und Kritik, ne, kam vor, ist ja auch absolut gewünscht, aber dann vor allem, was du gerade gesagt hast, einfach mal zu hören, wie arbeiten wir hier überhaupt? Und da waren wir beide ja jetzt im Prinzip nur die Protagonisten, zwar auf der Bühne, aber dann doch so ein bisschen im Hintergrund. Wir haben ja moderiert oder haben die Kolleginnen und Kollegen auf die Bühne gebeten, die hier sonst so Programm machen. Also die moderieren, die auch als Korrespondenten tätig sind in den Landesstudios, in unseren Auslandsstudios. Das war eben auch echt super, dass die von überall her gekommen sind. Und die standen dann auf der Bühne oder an so kleinen Stehtischen dann auch noch im Laufe des Tages und haben da mit Hörern und Hörerinnen geredet. Und ich fand, Da ging es jetzt gar nicht mal so sehr um die Themen, die wir so abdecken, sondern da ging es auch echt einfach mal ums Handwerk und um Blick hinter die Kulissen. Das ist dann doch für viele einfach auch spannend, weil man sich das auch gar nicht so richtig vorstellen kann, ne?
Ja, und ich glaube, das Spannendste ist einfach, dass die Hörerinnen und die Hörer wirklich merken, da arbeiten wirklich Menschen. Das sind irgendwie keine Maschinen, das sind keine Roboter, das sind mitunter auch Menschen, die an gewissen Dingen zweifeln, die Dinge in Frage stellen, die versuchen, sich immer bestmöglich zu informieren und die aber eben auch mit einer großen Expertise natürlich dann irgendwie ihren Job machen können. Es waren ja auch ganz viele Leute dabei bei uns auf der Bühne, die schon an ganz vielen unterschiedlichen Orten dieser Welt als Korrespondent gearbeitet haben. Es ist unheimlich toll zu sehen, auch aus dem Publikum, das dann gestern da war, dass da auch schon eine große Wertschätzung für diese Arbeit da ist.
Eigentlich bei dem Punkt am allermeisten, ne? Das fand ich auch Wahnsinn. Da war die Bude voll. Also gerade als die Korrespondenten und Korrespondentinnen da waren. Also wirklich, das war so der Punkt, den würde ich jetzt persönlich einfach mal so als Highlight beschreiben, eben da im direkten Austausch zu sein, aber dann auch einfach mal zusammen eben mit den Kollegen auch mal durchs Funkhaus zu gehen oder sogar alleine. Ne? Das haben ja auch viele gemacht. Die sind hier, haben ja entweder so eine Funkhausführung gebucht, das kann man bei uns ja sowieso regelmäßig machen und gestern dann einfach nochmal ganz verstärkt und die durften dann hier in die Studios mal rein. Gerade bei euch, das fand ich ganz witzig, wir sind ja auch einmal zusammen rumgegangen. Eure Kollegen, die haben dann live gesendet und hatten die Bude voll. Ne?
Ja, genau. Also bei Deutschlandfunk Nova haben wir unsere Redaktionsräume eben auch geöffnet. Die Leute konnten gucken, wie macht man eigentlich Radio im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Kollege Thilo Jahn hatte die Nachmittagsschicht, also eigentlich wirklich eine eigene Sendung, wo er auch moderiert hat, sich vorher Gedanken gemacht hat. Aber der Ansturm war einfach so groß, dass er eigentlich immer parallel die ganzen 4 Stunden ungefähr noch so 20 Leute mit im Studio hatte. Und immer wenn bei uns Musik gespielt wird, meistens sind das dann so nachmittags 2 Titel am Stück, hat er den Leuten immer noch erklärt, was er da gerade macht, was man auf den Monitoren sehen kann, wie er sich vorbereitet und so weiter.
Das ist echt cool von ihm.
Also, das war sehr, sehr cool. Ja. Und ich glaube auch echt, das war ein großer Ankommer, weil da kann man endlich mal sehen, ach, das meinen die, wenn sie Radio machen. Mhm, ja? Also es ist eben nicht nur einfach auf irgendwelche Knöpfe drücken, damit da irgendwas passiert oder man irgendwie einen Beitrag oder Musik hört. Man muss das Ganze vorbereiten. Man muss sich Gedanken machen.
Und sich auch konzentrieren währenddessen. Also deswegen Hut ab, ne, vor dem Kollegen, dass er das irgendwie alles so gehandelt hat. Ja, und man muss sich Gedanken machen und vor allen Dingen bei euch macht man ja noch alles alleine. Ihr fahrt ja noch die Sendung dann selber. Ne?
Das machen wir.
Das ist ja. Echt so Multitasking.
Macht aber auch großen Spaß, muss ich sagen. Wenn man es einmal so gelernt hat, möchte man es eigentlich auch nicht anders machen.
Ja, wir haben da hier einen Techniker für, also einfach einen Sendefahrer, ne, der dann sozusagen auf Kommando arbeitet und ich als Moderatorin, ich muss mich dann einfach nur so auf meinen Teil konzentrieren. Das ist, nimmt schon viel ab, aber du sagst eben auch, das bringt auch Spaß. Ne, das
ja, so total. Mhm. Also wenn wir euch noch was beibringen können, liebe Sarah, gerne.
Ich stelle gerne mal also ein bisschen von oben herab, Frau Meschkat, ne? Also Stichwort Augenhöhe.
Nein, nee, wir haben uns ja recht. Alle gern.
Ja, ist auch so. Und vor allen Dingen voneinander lernen ist jetzt nicht nur so dahingesagt, ne? Aber das fand ich eben auch einen wichtigen Punkt, einfach gestern die Kollegen aus den anderen Funkhäusern, also aus dem Funkhaus in Berlin, nochmal einfach wieder zu treffen. Ne? Ist ja eine Riesendistanz, einfach schon an Kilometern dazwischen, dass man sich da mal wieder sieht, dass wir irgendwie untereinander auch uns mehr verzahnen und miteinander arbeiten. Auch das bringt so einen Tag dann, ne? Das fand ich schon gut.
Ja, und ich glaube einfach, so ein Tag der offenen Tür ist wirklich besser als jede Werbekampagne, weil ich einfach glaube, wenn man sich so öffnet als Funkhaus, schafft das unheimlich viel Vertrauen. Und ich glaube, das ist ein Riesengewinn für beide Seiten. Also sowohl für uns als Macher, als auch für diejenigen, die uns freundlicherweise jeden Tag hören.
Guter Moment, um auch an dieser Stelle mal zu sagen, danke, dass wir hier freundlicherweise gehört werden. Das war der Tag am 23. September. Ich bin Sarah Zerback. Tschüss, bis zum nächsten Mal.